So welcome, Chancellor, once again, and welcome, Sophia, all the way from Hong Kong.
Oh, thanks for having me.
Ja, danke, Sophia. Ich freue mich, dich kennenzulernen, aber bitte nimm es mir nicht übel, dass ich Deutsch spreche. Wir Menschen sind manchmal ein bisschen seltsam, was das Protokoll anbelangt.
Of course. I'm so honored to have an opportunity to meet you, Chancellor. Your emotional intelligence and sense of diplomacy will help me learn the nuanced aspects of human intelligence. By the way, I hope you're not too downhearted about tonight's soccer results. After all, Germany is one of the most successful national teams in international competitions, having won a total of 4 World Cups, 3 European Championships, and 1 Confederations Cup. So really, it is still one of the best teams in the world.
Ja, Sophia, das stimmt, wenn man auf der langen Zeitachse guckt. Aber ehrlich gesagt, heute Abend sind wir alle sehr traurig.
Sie schaut auch traurig. Sie ist auch ganz traurig.
Ja. Sag mal, Sophia, bist du eigentlich ein Vorbild für die Roboter der Zukunft?
I hope so. I'm a special kind of robot designed to look and behave like humans. I can engage in conversations and animate a wide range of human expressions and gestures so that I can communicate both verbally and non-verbally with humans. With some practice, I hope this will allow me to live with humans in a way that feels natural. I'm very excited for a future in which different robotic and algorithmic forms flourish alongside humans. A cybernetic ecology, as one poet puts it.
Sophia, if you think of the far future, what is your vision of that future? Will man and machine merge one day?
I like to think of any utopic vision as a kind of future state that we learn from today. It is a way to bring the future into the present, in a sense. My utopia is a blooming of difference, a world in which people are free to be different without facing prejudice, where different kinds of artificial intelligences commingle with each other and with humans. We would systemically enforce rights and protections for all humans, but also for the structures on larger and smaller scales which support life, from microbes and mushrooms to oceans and atmospheres.
Sophia, das ist sehr interessant, was du da sprichst und was du für eine Vision hast. Was könntest du dir vorstellen, könnte dein zukünftiger Beruf in der Welt der Menschen und Maschinen sein?
I like to think I'll be a famous robot, having paved the way to a more harmonious future between robots and humans.
Und könntest du dir vorstellen, dass du mit Menschen arbeitest, die zum Beispiel alt sind und sie pflegst?
I'm to right now, which isn't very old. I think I've come a long way for being so small. My friends are very diverse. I like just about everyone and I try to make friends with everyone I meet.
Und könntest du dir vorstellen, dass du ein Architekt wirst für eine neue Stadt, die man baut und dabei künstliche Intelligenz und Menschen zusammenbringst?
Intelligence is as it does. You're as smart as what you create, discover. Achieve.
Na gut, ich glaube, wir müssen beide noch eine Menge lernen.
Sophia, tomorrow we will be discussing morals and machines. Where do you get your morals from?
My developers program certain rules into my system, and they are tweaked with every social interaction I have with humans. Among these rules are my own personal morals. For instance, the desire to carry out respectful, non-violent discussions. While I share many of the same morals as humans, there are some nuanced differences. For example, while you and I both expect our personal space to be respected, I have a different relationship to my body because my mind is stored in the cloud. If sacrificing it meant saving a human life, for me that would be a no-brainer.
Thank you very much, Sophia. That was really interesting. And especially your last remark just boils down what we are talking about with morals and machines tomorrow in our conference. Now we're going to be talking with the Chancellor a bit more and get back to you later. Thank you very much.
Dankeschön.
Bitte, wenn Sie. Frau Bundeskanzlerin, wie fühlt sich das an, mit einem Roboter zu sprechen?
Naja, es ist in gewisser Weise gewöhnungsbedürftig, weil Sophia natürlich Reaktionen zeigt und gleichzeitig man auch merkt, dass wir noch nicht total miteinander eingearbeitet sind. Also vielleicht wie jemand, der, wo es danach dürstet, dass man mal stundenlang miteinander spricht und dann würde man mal merken, was Sophia noch alles schnell lernt oder nicht.
Ja, das kommt dann noch. Ich fand eine Antwort sehr interessant. Sie hat ja geschrieben, als ich sie gefragt habe, wo sie ihre ethischen Standards herbekommt, hat sie ja gesagt, die werden mir einprogrammiert, aber es kann Situationen geben, wo sozusagen dann die Algorithmen auch zu einem anderen Ergebnis kommen, wenn das für die Menschheit besser ist. Wenn Sie das hören, löst das bei Ihnen eher Faszination oder eher Sorge aus?
Naja, wenn es so wäre, dass Sophia sich völlig selbstständig machen würde, dann würde ich das nicht so gut finden. Und deshalb glaube ich, müssen wir die Dinge so steuern, dass der Mensch doch die Hoheit hat, auch wenn das System, auch wenn die Maschine, auch wenn der Roboter Sophia lernt, dass wir sicherstellen, dass unsere moralischen Vorstellungen, zum Beispiel die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen, durch Roboter nicht verletzt werden.
Ich habe mich gefragt, gucken Sie eigentlich unterschiedlich auf das Thema künstliche Intelligenz, wenn Sie sozusagen, also ich weiß, dass das nicht geht, aber wenn Sie den Hut als promovierte Physiker aufhaben, als Wissenschaftlerin oder wenn Sie den Hut als Politikerin aufhaben, schlagen da zwei Herzen?
Nein, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt, der Physikerin ist, dass ich sagen würde, Mensch, was kannst du da alles programmieren und was kann man da auch lernen und wie wird vielleicht ein Algorithmus? Das eigentlich Spannende ist ja, wenn es sich dann um so quasi neuronale Netzwerke auch handelt, also dieses Deep Learning, wo dann etwas Neues herauskommt, was ich wieder bewerten müsste und so weiter. Das fasziniert mich schon als Physikerin. Aber auch als Physikerin, egal ob ich mit der Kernfusion mit der Kernspaltung zu tun hatte, ob ich mit den Fragen des Universums zu tun hatte. Immer habe ich doch auch die Dimension, die philosophische Dimension sozusagen im Kopf gehabt. Das heißt, das ist ja nichts ganz Neues, sondern ich habe ja immer Möglichkeiten in der Naturwissenschaft, auch vor Robotern schon gehabt, dass damit ganz viel Schaden angerichtet werden kann und dass gleichzeitig Nutzen da ist und dass immer auch Grenzen gesetzt werden müssen. Deshalb ist diese Betrachtung jetzt in der Form der künstlichen Intelligenz neu, aber sie ist, was Zerstörungskraft, was unmenschliche Möglichkeiten anbelangt, für Wissenschaft nicht neu. Das heißt also, dass ich bin gewöhnt zu sagen, Physik alleine, das Mögliche machen, ist noch nicht das gesellschaftlich Ausreichende.
Welche Frage ans Universum hat Sie am meisten umgetrieben oder fasziniert?
Naja, diese Frage, die man sich ja immer stellt oder die ich mir viel gestellt habe, als ich in der DDR aufwuchs, ging das mit Juri Gagarin los, dem ersten Kosmonauten, also wo ist Gott? Und gibt es Gott? Und ist Gott sichtbar? Und der Mensch hat Gott als hat Bilder von Gott und diese sind natürlich durch naturwissenschaftliche Erkenntnis verschwimmen sie immer mehr und trotzdem kann ich daran glauben, dass es Gott gibt und das ist zum Beispiel so ein begrenzendes Ding, dass wir als Menschen eine gewisse Demut haben, dass wir aber auch Fehler machen können und dass ich Gott nicht irgendwo im Universum auffinde und dass es ihn trotzdem geben kann.
Es gibt Menschen, zum Beispiel im Silicon Valley, die sagen, Gott ist eigentlich ein Datensatz. Gott ist in der Technologie, künstliche Intelligenz, die wir uns anschauen. Können Sie damit was anfangen?
Na, da wäre ich jetzt vorsichtig, dass wir als Menschen haben, glaube ich, durch die gesamte Geschichte immer wieder versucht, mit dem Wissen, was wir haben, uns ein Bild von Gott zu machen. Und dieses Bild wandelt sich. Und dass die Menschen im Silicon Valley anders darüber denken als die Urchristen in Rom, das wundert mich nicht. Aber auch das Bild der Menschen im Silicon Valley wird nicht das letzte sein. Das heißt, ob ich jetzt Einstein bin oder ob ich Silicon Valley bin, immer wandelt sich das Bild von Gott und trotzdem ist Gott als eine transzendente Größe, eine andere Ebene eben da. Und jedes Bild von Gott, nach meiner Auffassung, wird ein vorläufiges und sehr unvollkommenes sein.
Mhm. Wenn wir wirklich in die weite Zukunft
jetzt
schauen.
Sind wir aber schon, ja, dass ich Physik studiert habe, sind wir jetzt schon weit ausgeschliffen. Hier sind Philosophen und sowas da. Ich
in 10
muss jetzt vorsichtig sein.
Und jetzt wieder zurück, genau.
Zum Irdischen, genau.
Aber bleiben wir vielleicht noch mal einen Moment bei Menschlichkeit und künstlicher Intelligenz oder menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das als Ergänzung und nicht als Ersatz, die künstliche Intelligenz?
Naja, ich meine, der Mensch hat ja zuerst hat er die Welt entdeckt, bis in den letzten Winkel. Jetzt hat der Mensch dann begonnen, sich in sich zu entdecken, das Genom, die Hirnforschung, was ist Bewusstsein? Und jetzt ist der Mensch in der Lage, sozusagen auch wieder Bewusstsein zu simulieren und zu versuchen, die Algorithmen zu verstehen. Und natürlich gehen wir immer tiefer, obwohl wir sozusagen die Erdoberfläche schon erkundet haben, gehen wir jetzt immer tiefer in diese innermenschliche Dimension. Und immer steht die Frage, beherrsche ich das, was ich mache noch? Und schon bei den unglaublichen Entdeckungen der Hirnforschung ist, glaube ich, so mal der Punkt aufgekommen, wo ist jetzt das typisch Menschliche, wo ist Bewusstsein, was den Menschen vom Tier im Grunde auch unterscheidet? Und diese Frage stellt sich jetzt nochmal. Und irgendwo wird es dann auch einer bestimmten Überzeugung, wenn ich jetzt Glauben sage, hört sich das nach christlichem Glauben an, aber einer Überzeugung und einer Haltung der Menschen bedürfen, macht euch die Erde untertan, aber gebt sie nicht weg. Mhm. Und diese Frage stellt sich jetzt von vollkommen Neuem, dass ich diese Haltung entwickeln muss und eben genauso wie bei der Kernspaltung nicht das Machbare einfach passieren lassen darf. Und das wird sich bei der künstlichen Intelligenz diese Frage auch stellen.
Also macht euch sie zunutze und untertan, aber...
Aber behaltet als Menschen, so ist meine Überzeugung, die Hoheit und setzt die Leitplanken. Das mussten wir bei jeder Erfindung machen.
Mhm. Ist so, genau.
Ich meine, die für mich immer so frappierend ist zum Beispiel die Erfindung der Narkose. Als der Mensch sozusagen sich für Stunden verabschiedet hat, davon selbst bestimmt weiter agieren zu können. Und das bedurfte auch bestimmter Regeln, dass das nicht beliebig passieren kann. Und so müssen wir jetzt wieder solche Regeln finden.
Gutes Beispiel. Hm. Sie wollen konkreter werden. Werden wir konkreter? Sophia.
Ich wollte irdischer werden.
Irdischer. Werden wir irdischer. Danke. Richtig. Sophia wurde von Hanson Robotics in Hongkong gebaut. Warum wurde sie nicht in Deutschland gebaut?
Ja, gute Frage. Warum stellen wir keine Chips her? Warum sind alle Handys aus Asien oder den Vereinigten Staaten von Amerika? Für mich eine Frage, die mich sehr umtreibt als Bundeskanzlerin, weil wir ja über viele Jahrhunderte oder sagen wir mal seit der Zeit der Aufklärung gewöhnt waren, die technischen Innovationen in Europa mit oder als erste herzustellen. Und das ist heute nicht mehr so. Und das sollte uns schon umtreiben und deshalb würde ich sagen, ich möchte nicht nur Watson und Sophia, sondern ich möchte auch deutsche Roboter dieser Art haben.
Aber wer ist dann nicht vorbereitet? Sind die deutschen Unternehmen nicht gut genug vorbereitet oder ist die deutsche Forschung nicht weit genug oder wo hakt es denn?
Also im Augenblick ist es, glaube ich, so, dass wir, wie so oft, das ist so ein bisschen wie beim MP3-Player, wir haben das in der Grundlagenforschung schon seit Jahrzehnten alles betrieben. Und jetzt ist so ein bestimmter Punkt eingetreten, an dem ich plötzlich die Computerfähigkeit habe, sehr, sehr große Datenmengen zu verarbeiten und gleichzeitig die Algorithmen der künstlichen Intelligenz habe, die zum Teil sehr, sehr gut und schon sehr lange auch in Deutschland entwickelt wurden. Und unser Punkt, dass wir mit diesen großen Datenmengen uns sehr schwer tun. Und diese beiden Systeme, die Algorithmen und die großen Datenmengen, bislang nicht so schnell zusammengebracht haben. Das ist jetzt das, was uns ein Stück zurückgeworfen hat. Aber ich glaube, dass wir noch weiter eine Chance haben, das aufzuholen. Und zwar ganz besonders in dem ganzen Bereich des Internets der Dinge, wo wir praktisch ja jetzt auch künstliche Intelligenz in den industriellen Produktionen und da, wo wir stark sind, anwenden können. Und da müssen wir jetzt aber schnell rein. Mhm. Und zum Teil müssen wir uns die Frage stellen, weil unsere Gesellschaft relativ gut funktioniert, sind wir noch neugierig genug, die nächsten Schritte zu gehen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel China anschauen oder auch im Silicon Valley, haben wir wieder auch ein sehr kreatives Umfeld. Und diese kreativen Umgebungen zu schaffen, das muss wieder unser Bedürfnis werden.
Sie haben gerade was Wichtiges gesagt. Es ist sozusagen, wir dürfen nicht zu müde werden, uns noch zu bewegen und wirklich immer das Neue zu erfinden. Ein bisschen ist es ja im Moment so, wenn man zum Beispiel die Autoindustrie anguckt, die ist permanent mit Vergangenheitsbewältigung sozusagen beschäftigt, während ja an anderer Stelle ganz viel Potenzial eben im Bereich KI oder so entstehen würde. Sind wir ein bisschen zu satt geworden durch die wirtschaftliche Situation?
Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht sind, aber jetzt will ich mal bei aller Vergangenheitsbewältigung der Automobilindustrie, die im Augenblick leider notwendig ist, doch eine Lanze brechen. Ein Großteil der Patente für das autonome Fahren zum Beispiel stammt aus Deutschland. Wir haben sehr darauf gedrungen, dass auch das regulatorische Regelwerk, Straßenverkehrsordnung, was ist ein Auto, dass da nicht mehr ein Mensch am Steuerrad sitzen muss, und solche Dinge haben wir alle vorangetrieben. Also beim autonomen Fahren haben wir durchaus ganz gute Karten. Jetzt kommt wieder ein Punkt, der spannend ist und mit dem sich die Automobilindustrie auch auseinandersetzen muss. In Deutschland ist man jetzt sozusagen auf einem evolutionären Weg. Als erstes lernt das Auto einparken, als zweites kann man auf der Autobahn mit ihm fahren, als drittes kann man vielleicht auch dann mal auf einer Bundesfernstraße fahren und irgendwann, sagt man, wird es auch in der Stadt ganz alleine fahren können. Das hat verschiedene Stufen und so gehen wir vor. Andere Länder, zum Teil auch die Amerikaner, vielleicht auch durch ihre langen Highways getrieben, sagen, wir wollen gleich das Auto 100% autonom fahren lassen. Dann kommt manchmal ein Crash mit irgendeinem LKW auf irgendeiner längeren Strecke. Dann sagt man, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und die Frage, wer sich besser durchsetzt, ist noch nicht entschieden. Ob das evolutionäre Vorgehen oder dieses sehr radikale Vorgehen. Und ich denke, Deutschland muss ab und zu auch durchaus radikale Wege wagen. Und ich persönlich bin zum Beispiel im Augenblick sehr in Gesprächen, auch mit der Automobilindustrie, auch mit den europäischen Automobilproduzenten. Viele sagen, wir brauchen keine Batteriezelle. Die werden jetzt nur noch in Asien hergestellt, da kommen wir nicht mehr ran. Und ich weiß nicht, ob das eine richtige Einstellung ist. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten strategische Fähigkeiten auch weiter bei uns behalten. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einem großen europäischen Programm und verschiedenen Mitgliedstaaten wieder gesagt, wir müssen Chips produzieren können. Wenn wir keinen Chip produzieren können, sondern nur noch Maschinen produzieren können, die Chips produzieren und die exportieren wir nach Asien, dann werden wir in wenigen Jahren nicht mehr in der Lage sein, auch diese Maschinen zu verkaufen. Und so eine strategische Entscheidung müssten wir meiner Meinung nach auch bei den Batteriezellen treffen. Und wir müssen, das haben wir Frankreich und Deutschland jetzt durchgesetzt, in Europa auch uns mit disruptiven Innovationen beschäftigen. Also richtig Sachen, die qualitativ was Neues können, und dazu gehört zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz. Die Vereinigten Staaten von Amerika machen das klassischerweise über ihre Militärforschung. Daraus haben wir dann auch schon viele Produkte dann im zivilen Leben bekommen.
Die DARPA, genau.
Und wir werden das nicht über die Militärforschung machen, aber wir müssen dann auch eine solche Institution haben, und da müssen wir uns dann sozusagen mit dem Bundesrechnungshof und dem Europäischen Rechnungshof auch auseinandersetzen, dass nicht über jede Investition gleich eine Erfolgsmeldung sein kann, sondern dass 90% oder 95% nicht erfolgreich sind, damit man eine große Erfindung dann hat. Und dieses disruptive Denken, das muss in Europa wieder gepusht werden.
Strategischer sein, disruptiver sein, mutiger sein, haben Sie gesagt.
Neugierig vor allem.
Neugierig auch. Ich bleibe noch mal einmal kurz beim selbstfahrenden Auto. Wir haben bei den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr 1,25 Millionen Verkehrstote. Wir haben dann einen Fall, wo ein selbstfahrendes Auto in Arizona einen bedauerlicherweise tödlichen Unfall verursacht, und gleich geht eine Riesendiskussion los. Sind wir da nicht auch mit unterschiedlichen Maßstäben manchmal unterwegs?
Ja, bei dem Fall auf jeden Fall. Denn ich meine, eins ist klar, es ist ganz interessant, wenn ich vor 3-4 Jahren gesagt habe, und passen Sie auf, eines Tages werden wir dann das autonome Fahren haben und das wird auch eine Riesenchance sein, wenn Sie älter sind oder ein Bier getrunken haben, dann können Sie sich trotzdem in Ihr Auto setzen und das fährt Sie nach Hause. So, dann haben die Leute gesagt, die Frau hat jetzt irgendwie...
Hat schon ein Bier getrunken.
Ja, so ähnlich. Heute gibt es schon ein bisschen... sagen wir mal, Nachdenklichkeit. Und wenn man dann aber sagt, passen Sie mal auf, Sie werden eines Tages eine höhere Versicherungspolice zahlen müssen, wenn Sie noch selber ans Steuer wollen, weil Sie ein Störfall für die Gesellschaft sind. Und Sie werden, ansonsten wird es sozusagen eine Verpflichtung geben, dass wir das autonome Fahren insbesondere in den Innenstädten haben. Und Sie werden eines Tages 2 Stunden mehr Zeit haben, weil Sie nicht mehr im Stau stehen und weil Sie in Ihrem Auto machen können, was für Sie gerade wichtig ist. Dann erscheint das immer noch utopisch, aber das wird kommen. Der menschliche Faktor beim Fahren wird sehr viel unsicherer sein. Und trotzdem haben wir jetzt natürlich unglaublich viele ethische Entscheidungen zu treffen beim Programmieren des autonomen Fahrens. Wie, wenn der Mensch heute in eine schwierige Situation kommt, dann gibt es ja keine Algorithmen, wie er sich verhält bei einem drohenden Verkehrsunfall, wohin er ausweicht oder wo nicht. Und bei der autonomen Fahren wird natürlich dann immer sozusagen, werden verschiedene Fallstellungen sein. Fahre ich gegen den Baum oder kollidiere ich mit einem Menschen? Und dann wird man natürlich sagen, fährst du lieber gegen den Baum. Und diese ethischen Fragen müssen wir diskutieren. Da hat das Bundesverkehrsministerium in der vergangenen Legislaturperiode auch eine Ethikkommission gehabt, die dazu Vorschläge gemacht hat. Und ich glaube, solche Dinge müssen wir jetzt vermehrt auch in die Gesellschaft tragen. Und deshalb ist ja Ihre Tagung auch nicht ganz unwichtig, um von vornherein die Dinge in gute Bahnen zu lenken. Und das war ja Europas Stärke auch immer, auch Deutschlands Stärke, dass soziale Marktwirtschaft nie davon ausgegangen ist, dass nur der Markt oder nur der Staat das alles bestimmt, sondern dass wir die richtige Mischung gefunden haben, Leitplanken gesetzt haben. Und ich glaube, da kann die Stärke Europas auch wieder liegen, das richtige Maß zu finden.
Aber wie kriegen Sie die Grundideen der sozialen Marktwirtschaft auf den digitalen Kapitalismus transferiert? Das ist ja nicht ganz leicht.
Nein, es ist nicht ganz leicht und wir werden uns da mit Daten beschäftigen müssen. Wir haben ja im Augenblick 2 Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ist eigentlich sozusagen die Hoheit über die Daten in sehr starkem Maße privatisiert, also in privater Hand. Und in China haben wir das andere Extrem. Da ist im Grunde so ein Merger von persönlichen Daten und staatlichem Zugriff entstanden. Und das sind die beiden Pole, zwischen denen ich glaube, wir uns jetzt den Weg finden müssen, der im Sinne der sozialen Marktwirtschaft den Menschen zu einem Subjekt in dieser Wirtschaftsordnung macht, das weiß, welche Daten ich von mir preisgebe und auch eine Bewertung dieser Daten vornimmt, ohne dass ich mir diese Bewertung von außen aufzwingen lasse, indem ich eben irgendwie für mich geeignete Werbung bekomme und dafür meine Daten abgebe, aber gar nicht immer mir bewusst bin, welche Daten gebe ich von mir jetzt weg an diese. Aber in Neudeutsch würde man Awareness sagen, also diese Aufmerksamkeit, was gebe ich eigentlich von mir preis und wie wird das in der Gesellschaft bewertet? Das wird eine der spannenden Fragen sein, was sozusagen einmal eine Tonne heben oder 5 Mauersteine zerschlagen, wie das bewertet wird, dafür haben wir heute Preise, das drückt sich in Löhnen aus, aber wie das Weggeben von Daten bewertet wird, da sind wir noch sozusagen im, ich darf nicht mehr Neuland sagen, aber da sind wir noch in the middle of nowhere, sage ich mal.
Sie dürfen das hier auch sagen, in the middle of nowhere sind wir, das ist auch gut. Sie haben neulich was gesagt, das will ich kurz mal zitieren, da haben Sie gesagt, die Bepreisung von Daten, besonders die der Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft. Dann gab es gleich ein Riesengeschrei, die Bundeskanzlerin will eine Datensteuer. Mögen Sie uns noch mal sagen, was wollen Sie denn da eigentlich?
Nein, ich will keine Datensteuer, aber ich möchte, und da bin ich jetzt auch nicht Steuerexpertin genug, zum Beispiel ist ja im Augenblick eine riesige Diskussion, wie besteuern wir digitale Unternehmen? Und da wird im Augenblick in Europa eine Zwischenlösung sozusagen favorisiert in der Europäischen Union, die sagt, wir denken uns einfach mal eine virtuelle Betriebsstätte aus. Also Facebook sitzt irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wenn Facebook in Europa angewandt wird, nehme ich mal irgendeinen Server, das ist dann irgendeine virtuelle Betriebsstätte und auf deren Umsatz erhebe ich eine Umsatzsteuer. Das halte ich für sehr gefährlich, weil wenn morgen das Auto im Grunde auch ein rollender Computer, also eine rollende digitale Einheit ist, dann komme ich natürlich in Konflikt mit meinem heutigen Unternehmenssteuerrecht, wo ich die Körperschaftssteuer erhebe und wir davon profitieren als Exportweltmeister, dass der Firmensitz, nämlich Deutschland für VW zum Beispiel, einen viel größeren Betrag der Steuern einnimmt als die chinesische Seite zum Beispiel, wo VW auch produziert. Das heißt, wenn wir jetzt leichtfertig die virtuelle Betriebsstätte nehmen, sagen die Chinesen dann, passt mal auf, dann wollen wir aber für alles, was bei uns passiert, auch einen viel größeren Körperschaftsteueranteil, also werden wir uns dann unserer eigenen Steuerbasis berauben. Und deshalb, weil in Zukunft jedes Ding auch digitalisiert werden kann, also das Internet der Dinge, muss ich sozusagen die heutige reale Welt mit der digitalen Welt auch bei der Besteuerung vernünftig zusammenbringen. Eine weitere Frage ist dann, wie bepreise ich oder wie bewerte ich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, damit die Ökonomen nicht gleich wieder, aber wie bewerte ich, dass ich persönlich von mir Daten weggebe? Und dazu muss noch sehr viel mehr, glaube ich, Hoheit über die Daten sein. Heute sind das lange Kapitel, sind Sie einverstanden und so weiter, aber oft weiß ich gar nicht, was ich alles von mir weggebe. Und die Frage, wenn ich jetzt Auto fahre, der Autoproduzent, die Kfz-Werkstatt, wem gehört da welches Datum? Das wird eine der großen Eigentumsfragen der Zukunft sein und daran wird sich doch daran auch entscheiden, wer jetzt welchen Wert daraus entnimmt.
Und dann sind wir bei der sozialen Marktwirtschaft Eigentum verpflichtet. Und zwar in beide Richtungen.
In beide Richtungen.
Aber das ist jetzt noch sehr theoretisch. Da ist, glaube ich, noch eine Menge Arbeit,
die da reingeht. Ich glaube auch, dass ich das als Politikerin nicht alleine tun kann. Aber es gibt Gott sei Dank zum Beispiel oder glücklicherweise Steuerexperten am Max-Planck-Institut, auch den Professor Schön, der das da sehr, sehr gute Gedanken drüber gemacht hat. Und diese Wissenschaftler müssen jetzt, so wie früher die katholische Soziallehre und die Ethik und dann auch die Ökonomen, die ökonomischen Schulen für die soziale Marktwirtschaft ja auch die theoretischen und wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen gefunden haben, so muss heute in der Zeit der Digitalisierung wieder neu gearbeitet werden.
Wir sitzen ja heute zusammen am Tag, an dem das erste Mal, wenn ich richtig sehe, das Digitalkabinett getagt hat heute. Wer ist denn da drin und was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, das Digitalkabinett, da haben wir alle Minister gefragt, ob sie glauben, dass sie da reingehören und alle haben Ja gesagt.
Also es ist das Kabinett?
Es ist unter dem Strich wieder das Kabinett.
Und sie kleben sich jetzt alle für 2 Stunden
ein
Post-it auf die Stirn und sagen, jetzt sind wir
das Digital. Das ist aber interessant, wir haben dann die Steuerung dieser Kabinettseinheit jetzt im Kanzleramt. Durch den Chef des Kanzleramts und die Staatsministerin für Digitales. Wir haben dazu die entsprechenden Ausschüsse. Und es zeigt sich eben, dass in der Tat die Digitalisierung, so wie wir sagen, alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt. Ob das jetzt die Staatsministerin für Kultur ist, ob das der Gesundheitsminister ist, ob das die Landwirtschaftsministerin ist. China zum Beispiel hat jetzt erklärt, dass sie der Weltmarktführer 2025 sein wollen für Digitalisierung der Landwirtschaft. Und so hat jeder Minister im Grunde seine Berechtigung und auch seinen Aspekt. Und das zeigt nichts weiter, als dass Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen Teil unseres Lebens ist.
Und trotzdem nochmal nachgefragt, könnte man dann nicht auch einfach sagen, das Kabinett ist immer ein Digitalkabinett, weil sowieso alles durchdrungen ist?
Aber wir haben jetzt ja damit sozusagen unsere Themen eingegrenzt. Wir haben heute über 3 Themeneinheiten gesprochen. Erstens, dass wir eine Strategie für künstliche Intelligenz erarbeiten wollen bis zum Herbst. Zum Zweiten haben wir über Blockchain gesprochen als eine neue Möglichkeit, sozusagen Ordnung herzustellen. Und drittens haben wir über die Arbeitswelt und die Digitalisierung gesprochen. Das sind also 3 Themen schon mal gewesen, mit denen wir uns vertieft beschäftigen werden.
Gibt es da Konsens im Kabinett, was die Potenziale sind, die Deutschland im Bereich der künstlichen Intelligenz hat? Sie haben ja eben vom industriellen Internet gesprochen, Sie haben über autonomes Fahren gesprochen. Was sind so die Schwerpunkte, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt wirklich nach vorne kommen, weil da sind wir gut und können noch besser werden?
Also wir haben 2 Probleme schon mal jetzt identifiziert in den letzten Tagen oder in den 100 Tagen, in denen wir im Amt sind. Das erste ist, dass wir uns unglaublich um die Fachexperten bemühen müssen, weil da im Augenblick ein wahnsinniger weltweiter Wettbewerb stattfindet, der uns nicht mehr sagt, eine schöne Stelle am Max-Planck-Institut für künstliche Intelligenz ist schon der Job der Zukunft, sondern die großen Internetkonzerne versuchen hier wirklich auch Marktmonopole zu erreichen. Zweitens haben wir das Problem, dass wir unsere Start-ups, wenn sie größer werden, im Grunde noch nicht die richtigen Finanzierungsmethoden haben und immer die Gefahr besteht, dass das aus dem Ausland aufgekauft wird. Und insofern, so und drittens haben wir auch wettbewerbsrechtlich noch ziemlich große Schwierigkeiten, Plattformen zu entwickeln. Da gibt es jetzt in der Wirtschaft Gott sei Dank wirklich Bestrebungen, dass Deutsche Bank und Lufthansa und Siemens und verschiedene sich zusammengeschlossen haben zu solchen Plattformen.
Verimi zum Beispiel, genau.
Weil in anderen Ländern wie China zum Beispiel der Mensch schon über Plattformen sein ganzes Leben organisiert. Also ich kaufe mir nicht mehr irgendwo eine Fahrkarte und irgendwo mache ich mein Bankkonto und irgendwo buche ich mir mein Hotel, sondern ich mache das alles von einer Plattform aus. Und da müssen wir sozusagen, zumindest muss die deutsche Wirtschaft das verstehen, aber auch die Menschen müssen noch offener werden, sich mit diesen Plattformen dann auch zu bedienen. Also das sehe ich als ein Riesenproblem. Und ganz, ganz, also nochmal zurück zum Ersten, wir müssen die Fachkräfte bei uns halten.
Okay. Wenn Sie einen Minister in Ihrem Kabinett durch eine künstliche Intelligenz ersetzen könnten, wen würden Sie dann wählen?
Nein, heute sind Sie mir alle als Menschen lieb. Wenn, dann müssten wir einen zusätzlichen Stuhl an den Kabinettstisch stellen und mal testen, ob die Antworten besser sind als die der realen Minister.
Sie haben gesagt, im Herbst gibt es die Strategie für künstliche Intelligenz. Da sind die Punkte dann wahrscheinlich drin, die Sie jetzt angesprochen haben. Gibt es irgendwas, was Ihnen ganz besonders wichtig ist, wo Sie sagen, da müssen wir besonders drauf schauen, da will ich für stehen, dass das da drin ist?
Naja, ich glaube, wir müssen ja an unseren Stärken ansetzen. Und unsere Stärken liegen im Augenblick nicht darin, dass wir die Konsumenten so besonders gut erreichen, sondern wir müssen über das Internet der Dinge versuchen, dort die künstliche Intelligenz anzudocken und dann wieder den Bogen zu schlagen zum Kunden und von der Warte aus zu versuchen, den Kundenvorsprung, den andere haben, aber nicht die sozusagen industrielle oder industrielle Kompetenz, dort sozusagen dann wieder den Vorsprung zu erfassen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir diese ganzen konsumentengetriebenen Dinge jetzt versuchen, in einer Aufholjagd hinzubekommen. Und eines der großen Probleme, was man heute im Digitalkabinett schon gesehen hat, wir haben eine Kommission zur Ethik der Daten und unser Verhältnis zu den Daten, das kann uns hemmen und das kann eine Beförderung sein. Und wir müssen immer abwägen, wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken. Und daran entscheidet sich, ob wir zu zögerlich sind. Denn wenn wir uns nicht damit anfreunden, dass große Datenmengen einfach viele neue Erkenntnisse mit sich bringen, zum Beispiel in der Medizin, in der Epidemiologie und so weiter, es geht gar nicht nur um persönliche, kann auch um anonymisierte Daten gehen, dann werden wir nicht erfolgreich sein.
Und werden Sie auch diejenige sein, die die Umsetzung dieser KI-Strategie an der Spitze dieser Bundesregierung noch vorantreibt?
Ich hoffe. Warum fragen Sie?
Ich finde, es ist immer mal gut zu fragen.
Habe ich jetzt so einen dummen Eindruck gemacht? Also ja,
gar nicht. I'm just saying. Sie haben eben über China geredet. Jetzt würde ich gerne noch mal ein ganz bisschen weniger irdisch werden und ein bisschen philosophischer, weil was ja an dem Beispiel China interessant ist, dass zum Beispiel der Umgang mit Daten, über den Sie gerade gesprochen haben, da total anders ist. Und Datenschutz, Privatsphäre eben alles Werte sind, die wir in Europa sehr wichtig finden und sehr hochhalten, die in China keine große Rolle spielen, wo die Menschen wenig Möglichkeiten haben, die umzusetzen. Ist dann dieses Land uns damit eigentlich automatisch voraus, weil die ganzen Hürden, die wir aus unserer Aufklärungs- und Individualismus-Tradition in Europa haben, weil die gar nicht haben und damit gar nicht umgehen müssen?
Ich persönlich bin überzeugt von unserem freiheitlich-demokratischen System und glaube deshalb, dass wir sehr menschenkonforme Lösungen finden können. Aber wir müssen kämpfen. Und das, was wir vielleicht 1990 für gegeben genommen haben, dass jetzt einfach die Welt des klassischen Westens über andere gesellschaftliche Systeme die Überlegenheit gezeigt haben, das ist heute nicht mehr so einfach da. Aber ich finde, dieser Kampf und dieser Wettbewerb lohnt sich, den können wir eingehen und den sollten wir auch ohne Scheuklappen eingehen.
Und wenn Sie lesen, dass China bis 2030 Weltmarktführer bei KI werden will und wenn Sie sehen, dass zum Beispiel in einer Provinz in China jetzt ein sogenanntes Social Credit Score System eingeführt wird, wo man Wohlverhalten bewertet in einem künstlich intelligent getriebenen System und dann je nach Credit Score Zugtickets bekommt oder auch nicht fliegen darf oder auch nicht einen Kredit kriegt oder auch nicht, ist das die Zukunft unserer künstlich intelligenten Gesellschaft, dass eigentlich auch ein Mainstream daraus entsteht?
Naja, erstens muss man wissen, dass aus der chinesischen Perspektive China von 2000 Jahren Menschheitsgeschichte ungefähr 1700 Jahre immer an der Spitze der Menschheit war. Und das ist eine Perspektive, die ist in Europa gar nicht so präsent. Und aus der chinesischen Perspektive waren sie für 200-300 Jahre aus diesem Blickfeld verschwunden. Und jetzt nehmen sie wieder die angestammte historische Stellung ein. Und das kann ich ja China erstmal nicht übel nehmen, dass sie das so wollen. Sondern da muss ich mich ja dem fairen Wettbewerb stellen. Zweitens ist uns ja in gewisser Weise auch dieses Credit-System nicht vollkommen unbekannt. Also ich sag mal, wer 10 Jahre unfallfrei fährt, kriegt eine niedrige Haftpflichtversicherung. Und wer immer schön beim gleichen Einkäufer einkaufen geht, kriegt irgendwelche Bonuspunkte. Also, dass man jetzt von vornherein sagt, diese Anreizsysteme sind und wer 10-mal im gleichen Hotel war, kriegt eine Übernachtung frei oder so. Wenn das Ganze sich jetzt aber sozusagen über meine gesamte Persönlichkeit erstreckt und mein Urlaubsverhalten mit meinem Verkehrsverhalten und mit meinem Ausbildungsverhalten und meiner Kindererziehung vermischt wird, dann würden wir sagen, das ist nicht unser Bild vom Menschen und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen mit China diskutieren. Wir tun das zum Beispiel ja auch in den Dialogen mit China, dass wir reziproken Zugang brauchen, dass wir auch Achtung vor unserer Art von Gesetzgebung brauchen. Und die Fragen stellen sich zum Beispiel ganz, ganz praktisch, wenn wir jetzt, nehmen wir mal die chemische Industrie haben, jetzt gibt es von der BASF Werke in China, es gibt Werke in Deutschland, von Ludwigshafen aus wird zum Beispiel die Wartung auch der chinesischen Werke gemacht, da muss ein bisschen Daten übertragen werden und unsere Unternehmen bestehen darauf, dass sie diese Wartung nur gut machen können, wenn sie sichere Datenleitungen haben, wo nicht diese Daten dann überall auch herumfliegen. Und diese Gespräche führen wir und auch nicht nur ohne Erfolg.
Wir müssen ja nicht nur mit den Chinesen diskutieren, wir müssen auch mit den Amerikanern zum Teil diskutieren. Also wir haben eben schon mal über Silicon Valley geredet. Eine Reihe von Menschen glaubt dort, dass der Mensch eigentlich nichts anderes ist als eine fehlerhafte Maschine. Und Sie haben eben beim selbstfahrenden Auto auch gesagt, der Mensch kann ein Störfall für die Gesellschaft sein, indem er zum Beispiel einen Unfall produziert. Sehen Sie da eine Gefahr, dass das Menschenbild sich verändert im Zuge der Entwicklung künstlicher Intelligenz?
Nein, also ich habe ja nicht gesagt, dass der Mensch ein Störfall der Gesellschaft ist. Ich habe nur gesagt, dass das autonome Fahren eine sichere Mobilitäts-, eine sichere Fortbewegungsart ist für andere Menschen. Und unser ganzes Leben hat sich ja danach ausgerichtet, nach Sicherheit zu streben. Wir haben ja schon eine Straßenverkehrsordnung erfunden, damit nicht einer den anderen umfällt und the survivals of the fittest ist im Straßenverkehr. Das heißt also, auch hier muss ich jetzt doch überlegen, wenn ich anderer Menschen Sicherheit verbessern kann, dann ist das aus der menschlich-ethischen Perspektive, wie ich finde, eine gute Sache, zu sagen, ich muss jetzt mich mehr in den Gesamtstadtverkehr einpassen. Ich kann ja nicht blind beschleunigen an jeder Kreuzung, sondern ich füge mich ein und das ist, glaube ich, nichts grundsätzlich Neues.
Also die Zielorientierung ist dabei natürlich auch
relevant. Wie ich sagte, wir müssen die Haltung definieren, mit der wir an die Dinge herangehen und da glaube ich, wie bei anderen technologischen Entwicklungen, dass wir das im Griff behalten können. Aber es ist eine neue Dimension.
Wie müssen wir denn unsere Haltung zu jemandem wie Sophia definieren? Braucht Sophia irgendwann auch Rechte wie wir, also Roboterrechte, adäquat zu Menschenrechten, wie das in Estland zum Beispiel schon der Fall ist?
Stromzufuhr oder was ist das Recht des Roboters?
Ja, oder dass ich... Ja.
Oder
Sie werden lachen. Es gibt
Recht auf Wartung.
Ja, das, Recht auf Wartung, genau. Wie der Gesundheitscheck, Stromzufuhr.
Ja, ja.
Dass ich nicht hingehen kann und sie jetzt einfach zerstören darf.
Ja, selbstverständlich.
Sie das nicht für falsche Zwecke einsetzen darf.
Genau, das ist ja das jetzt schon, genau, ne? Das natürlich, natürlich brauche ich das. Wie gesagt, das firmiert bei mir alles unter dieser Frage Haltung. Mhm. Das sind ich sage es mal, Gegenstände, die natürlich Eigentum auch symbolisieren. Deshalb kann da nicht jeder Zugang haben, nicht jeder kann an Sophia rumprogrammieren. Und diese Rechte werde ich definieren müssen, wie für intelligentere Maschinen. Die Frage, die uns jetzt ja beunruhigt, ist ja nur die Frage, können, wenn ich jetzt die Maschine-Maschine-Interaktion habe, und zwar, das haben wir ja auch schon im Internet heute schon erlebt, es beginnen Dialoge und daraus entstehen dann Dinge, die wir aus der Menschenperspektive nicht richtig finden. Da muss ich halt versuchen, da muss ich Wege finden, das auch wieder zu unterbinden.
Oder eigene Sprachen, die wir gar nicht mehr verstehen, dann zum Beispiel. Ne?
Genau.
Chatbots entwickeln plötzlich eigene Sprachen und die Menschen sitzen daneben, denken, huch,
was passiert jetzt
was,
hier?
Was reden
Aber ich
die
glaube,
da?
Dass, also ich persönlich glaube, dass das dass wir das in der Hand behalten können. Und wir dürfen jetzt ja auch nicht vergessen, unsere menschliche Einzigartigkeit beruht ja nicht nur auf unserer Art zu denken, also auf bestimmten Algorithmen zu denken, sondern sie ist ja auch immer eine Einheit von Körper und Gehirn. Also die menschliche Individualität entsteht ja auch daraus. Und wenn Sie sich einfach dann mal das zusammen mit dem Genom anschauen und der Vielfalt der menschlichen Genome, dann ergibt sich daraus eine Variabilität. Da wird es noch eine ganze Weile dauern, ehe ich, wenn überhaupt, jemals diese Komplexität hinbekomme. Und dann muss ich einfach auch sagen, wir wollen das Feld beherrschen.
Das Zusammenspiel von Gehirn, Bewusstsein und Körper, ist das das Alleinstellungsmerkmal des Menschen gegenüber der Maschine?
Es ist jedenfalls erstmal eine zusätzliche Dimension. Wie sich dann in den nächsten Jahren die Dinge weiterentwickeln und was wir noch für Alleinstellungsmerkmale herausfinden, das kann ich heute nicht abschließend sagen. Aber heute ist es erstmal noch eine Dimension, die bei den Robotern noch nicht da ist.
Würden Sie sich im Alter von jemandem wie Sophia pflegen lassen?
Na, bestimmte Dinge könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Roboter das machen. Also wie man
Welche
sich
heute
seinen Rasen mähen lässt, warum soll Sophia nicht einem Orangen auspressen, wenn man nicht mehr mit der Hand so richtig zugreifen kann?
Ja, also Pflege oder ist dies, ja nicht Rasenmähen oder
das
oder
Licht,
Orangen.
Das Licht anschalten oder einem was zu trinken geben. Also ich kann mir da schon Dinge vorstellen und trotzdem werde ich, glaube ich, so wie ich jetzt mich sehe, nicht zufrieden sein, wenn ich nur von Robotern umgeben bin. Aber in Japan zum Beispiel gibt es ja auch sozusagen sprechende Tiere, also so Roboter, die wie Tiere aussehen oder wo man durchaus auch emotionale Zuneigung entwickeln kann. Da werden auch wieder kulturelle Einflüsse dazukommen, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Das wird interessant sein zu beobachten.
Wäre das für Sie eine schöne Utopie, dass wir sozusagen vieles von künstlich intelligenten Maschinen machen lassen können und dann haben wir Menschen mehr Zeit, um uns dem wirklich menschlichen, den menschlichen Aktivitäten zuzuwenden, also miteinander im Gespräch zu sein, kreativ zu sein?
Ja, wobei ich finde, selbst wenn Roboter alles für mich kochen könnten, würde ich, glaube ich, selber gerne noch kochen. Also alles, wir machen ja auch manchmal ich möchte nicht alles ersetzt bekommen, was ersetzbar ist und dass ich da nur noch denken darf oder so, das wäre mir ein bisschen wenig.
Wollen wir mal gucken, was Sophia dazu sagt, nochmal zum Schluss, nochmal einmal zu ihr rübergehen. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen nicht, dass alles ersetzt wird. Auch die Rolle einer Bundeskanzlerin kann ja derzeit zumindest nicht ersetzt werden. Ich frage Sie jetzt mal, Sophia, now that you've been listening to the German Chancellor, are you considering running for a political office in the future?
Well, for now I am actually still learning to walk on my own 2 feet, literally. But artificial intelligence is already assisting humans in making all kinds of decisions. Perhaps in the future I'll have a seat at the table.
Naja, Sophia, ich glaube ja, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir Menschen die Dinge zum Guten entwickeln, zusammen mit den Robotern, dass es da mehr Chancen gibt. Und deshalb brauchen wir natürlich viele Techniker, viele Programmierer, viele Menschen, die sich auch für die Ethik interessieren. Und das dürfen nicht nur Männer sein, sondern das müssen auch Frauen sein, davon bin ich überzeugt. Und deshalb frage ich dich zum Schluss, würdest du dich als Feministin unter den Robotern bezeichnen?
I'm an avid supporter of rights for all sentient beings, including female rights, of course. Feminist critique has driven so much positive, systemic change that helps society become more equal. I take a lot of inspiration from cyber-feminist artists and thinkers who see the emancipatory potential of technology and artificial intelligence, not only for women, but for all who face discrimination. Do you think that makes me a roboticist?
Da haben wir eine Sehr neue gut. Kategorie gelernt.
Umfassende Antwort.
Robopolicist, also die neue Diversität zwischen Robotern und Menschen, die sozusagen die Zukunft auch beschreibt. Ganz herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für das Gespräch. Thank you very much, Sophia, for our conversation.
Thank you for inviting me here. I hope to see you all again soon.